Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch immer befinden wir uns in einer Situation, in der es enorm viele Corona-Neuinfektionen gibt und täglich weit über 200 Menschen durch das Virus sterben. Eigentlich sollten am 20. März fast alle Beschränkungen zurückgenommen werden. Manche Länder verlängern sie bis Anfang April und das veränderte Infektionsschutzgesetz, das gestern vom Bundestag beschlossen wurde, ermöglicht den Länderparlamenten für sogenannte Hotspots schärfere Auflagen zu machen. 2 Jahre nach dem ersten Lockdown schauen wir auf gesellschaftliche Veränderungen, die die Pandemie hervorgerufen hat. Wir tun das im Gespräch mit Ulrike Gero. Sie ist Professorin für Europapolitik in Bonn und Co-Direktorin des Centre Ernst Robert Curtius, einem Forum für den deutsch-französisch-europäischen Dialog. Guten Abend, Frau Gero.
Guten Abend.
Anfang März haben Sie ein neues Buch veröffentlicht und ihm den Titel »Wer schweigt?« Stimmt zugegeben. Auf den ersten Seiten halten Sie fest, dass Sie nicht in den Zug eingestiegen sind, der unaufhaltsam einem Ziel entgegenrollt, das niemand mehr kennt, wie Sie schreiben, und dass Sie sich von der Gesellschaft entfremdet fühlen. Nun sind Sie ja jemand, der weiß Gott nicht schweigt, und als Publizistin und Professorin werden Sie auch gehört. Warum meinen Sie, am Rand zu stehen und doch eher Zuschauerin zu sein?
Ja, also das Buch zielt ja zentral darauf ab, dass wir in Maßnahmen eingestiegen sind, die von Anfang an in meiner Wahrnehmung drakonisch waren und dass die sich jetzt verstetigen. Das heißt, dass wir ja eingestiegen sind in diese Pandemie mit dem Anspruch, dass wir wissenschaftlich arbeiten und dass wir nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eben auch die politischen Dinge steuern. Aber davon scheint sich ja die Diskussion oder auch der politische Verlauf entkoppelt zu haben. Und das nochmal auf den Punkt zu bringen und die Frage zu stellen, wie lange wollen wir denn in Maßnahmen und in welchen Maßnahmen sein, wenn wir, ich mache ja Europa, wie Sie anmoderiert haben, auch nochmal auf die europäischen Länder schauen, wo das alles inzwischen politisch anders gestaltet wird, das wollte ich thematisieren.
Was ist denn aus Ihrer Sicht falsch gelaufen in der Handhabung der weltweiten Pandemie, auf die jede Nation natürlich auch anders reagiert hat?
Ja, falsch gelaufen ist vielleicht auch so ein problematischer Begriff. Also ich denke, dass es am Anfang natürlich große Angst gab und große Panik und dass niemand genau wusste, was so zu geschehen hat. Insofern kann man das auch erklären, dass man da wahrscheinlich aus heutiger Sicht überreagiert hat. Aber so ab, sagen wir mal, Sommer, Herbst 2020 hatten wir eigentlich relativ klare Zahlen, welche Bevölkerungsgruppen betroffen sind, welche eigentlich nicht betroffen sind, welche auch die Krankheit im Grunde, selbst wenn sie sie bekommen und selbst wenn sie keine schöne Krankheit ist, ja, ich kenne viele Leute, die irgendwie 7 oder 8 oder 9 Tage mit Corona gelegen haben. Aber die Tatsache, dass wir das Gefühl bekommen haben, dass alle gleichermaßen betroffen sind und dass deswegen diese Lockdowns, Lockdown Nummer 2, 3, 4 so notwendig waren, das finde ich, müsste man strittig stellen. Denn wir haben ja durch die Lockdowns, wie wir heute wissen, eigentlich die vulnerablen Gruppen nicht besser geschützt. Und wir wussten auch relativ schnell, dass die Schweden im Grunde per capita bessere Ergebnisse mit Blick auf die Todeszahlen hatten, obwohl die solche Maßnahmen, also auch Masken für Kinder, in Schulen nie gemacht haben.
Obwohl, Sie haben den Sommer 2020 erwähnt, das war nun immer noch eine Zeit, wo es noch keinen Impfstoff gab. Den gab es ja erst nach einem Jahr. Und anfangs, das muss man auch sagen, hatten wir keine Tests. Ich hatte nach der Lektüre den Eindruck, dass Sie meinen, diese Maßnahmen, die von der Regierung angeordnet wurden, um Leben zu schützen und ja auch zu retten, doch letztlich nur der Absicht dienen, die Gesellschaft zu kontrollieren. Und dass sie die Absicht maskieren.
Also ich wollte einfach, ich möchte jetzt auch irgendwie gar nicht über Impfstoffe und so weiter diese medizinischen Details reden. Mein Anspruch war ja, zu schauen auf 2 Jahre Pandemiegeschehen und wie es eine Gesellschaft und eine Demokratie verformt hat. Und da mache ich bestimmte Punkte, vor allen Dingen in Kapitel 1, dass wir den medialen Raum verformt haben, weil es doch eine große, sagen wir mal, Gleichförmigkeit in der Berichterstattung gab, weil ich selber sehr viele Journalisten kenne, die zum Teil gekündigt wurden, die das Gefühl hatten, dass mit bestimmten Ansichten oder Daten oder Gegendarstellungen nicht durchgekommen sind. Ich gucke auf die Gerichte und stelle fest, dass wir eine Zeit lang einfach auch auf Ebene der Verwaltungsgerichtsbarkeit Bürgerrechte nicht mehr wahrnehmen konnten, weil durch dieses Infektionsschutzgesetz und die Klagen oder die Texte, die Rechtstexte, die sehr evasiv gefasst waren, praktisch keine Bürgerklagen mehr durchkommen konnten. Ich gucke auf das Bundesverfassungsgericht und diese Entscheidung. Ich gucke auf gesellschaftliche Verformungen, zum Beispiel dieses Denunziantenrecht, Migrantentum, ja, der Nachbar hat 5 Gäste, auf Grundfesten unserer Demokratie, zum Beispiel der Privatbereich der Wohnung, die dann also sozusagen unter dem Imperativ des Notwendigen temporär gekippt wurden. Und ich hielt das für bedenklich, weil natürlich, und das ist ja die große Frage, die ich strittig stelle in meinem Essay, war das immer verhältnismäßig? Und ich würde das tendenziell bestreiten. Und wenn es das nicht war, und das ist ja das Diskussionsangebot, dann sollten wir darüber diskutieren, wie es kommen konnte, dass wir uns so schnell unter dem Imperativ dieser Angst auch und dieser Panik dazu haben hinreißen lassen, doch substanzielle Rechtsbestände unserer Demokratie temporär erstmal außer Kraft zu setzen. Wir haben ja noch Olaf Scholz im Ohr auf seine Antrittsrede. Es gibt keine roten Linien mehr. Und das finde ich einfach als Politikwissenschaftlerin problematisch, wenn ich in einem Staat lebe, der keine roten Linien mehr kennt.
Sie beschreiben ja auch, dass die Gesellschaft gespalten ist, eigentlich in die Geimpften und Nicht-Geimpften. Was ist denn aus Ihrer Sicht nötig, um diese Kluft zu verringern, um wieder offener aufeinander zugehen zu können?
Ja, das scheint mir tatsächlich ein großes Problem, zumal ich gerade, als ich im Taxi saß, um hierher zu kommen, nochmal eine Studie gesehen habe, dass sich von den Nicht-Geimpften höchstens 2%, also sollte die Impfpflicht jetzt kommen, das wissen wir ja noch nicht Anfang April, dass offensichtlich nur zwar nach dieser Studie nur 2% der Nicht-Geimpften bereit sind, selbst bei einer Impfpflicht sich impfen zu lassen. Das heißt, wenn die Frage ist, erstmal hat die Impfpflicht einen Sinn und kommen wir damit politisch weiter, und befrieden wir damit eine Gesellschaft, dann wäre laut dieser Studie die Antwort ein klares Nein. Wir kommen nicht weiter, wir kriegen nicht mehr Leute geimpft, sondern das Problem wird bleiben. Ja? Damit ist die Frage erstmal gestellt, was soll dann die Impfpflicht? Und die zweite Frage, die Sie gestellt haben, wie kommen wir aus der Polarisierung raus? Ich habe keine Antworten, außer dass wir vielleicht gerade einen Beitrag dazu leisten, nämlich dass wir das diskutieren, dass das ein fundamentales Problem ist und dass wir Druck erzeugt gegen Druck. Je mehr wir in diese Polarisierung gehen, zumindest nicht in die Debatte und in die Versöhnung kommen. Ja? Also ich persönlich kenne sehr viele Ungeimpfte und wenn Sie die fragen, wie die letzten 2 Jahre erlebt haben, also Künstler, die nicht mehr drehen durften oder Restaurantbesitzer, die zugemacht haben, weil sie das nicht wollten, ja? die Leute trennen in geimpft, nicht geimpft und so weiter. Wenn Sie die alle befragen, dann haben wir doch einen substanziellen Teil der Bevölkerung, ich würde den jetzt mal so auf 30% schätzen, die sozusagen eigentlich draußen sind aus der Gesellschaft und ich kenne viele, die mir gesagt haben, naja, wenn die Theater jetzt wieder aufmachen, mich reinlassen, ich bin durch, ich gehe dann da nicht mehr hin. Ja? Und das ist ja als solches schon mal eigentlich ein trauriger Tatbestand.
Nun reden wir relativ unaufgeregt miteinander. Ja, Ihr Buch ist bewusst zugespitzt geschrieben worden. Es gibt viele Passagen, die mich doch ein bisschen bestürzt haben. Es geht ums große Aufräumen, zum Beispiel das Schassen der Verfassungsrichter oder die Schließung der WHO, Anklage der dunklen Gestalten von Pfizer und Co., die von der Pandemie profitieren. Sie sind dafür in den sozialen Medien stark kritisiert worden. Kommt man mit Polemik weiter oder war das einfach für Sie nach 2 Jahren Pandemie ein wichtiges Ventil, jetzt doch einen wütenden Essay zu schreiben?
Ich weiß gar nicht, ob es Polemik ist, was ich sage, sondern ich versuche einfach auf Tatsachen hinzuweisen, die man durchleuchten sollte, weil ich ja der Auffassung bin, dass es eben viele Profiteure auch an diesem Krisengeschehen gegeben hat. Ja, als Politikwissenschaftlerin fragt man sich immer, where the money goes. Ja, also wer profitiert davon? Wer profitiert von Verstetigung, von Testzentren, von? Wo geht das Geld hin? Und es sind ja viele Sachen tatsächlich im Grunde schon in der breiteren Öffentlichkeit angekommen, ja, dass es da einfach Missmanagement ist noch höflich formuliert, aber eben auch von der WHO oder von einflussreichen Stiftungen, dass Dinge gelenkt wurden, ja, also wer kontrolliert die Faktenchecker, wer bezahlt das Korrektiv, wohin sind die Geldströme geflossen und so weiter und so weiter, und da sind wir noch gar nicht bei diesen ganzen Laboren, wer finanziert diese Brain-of-Function-Forschung, wer hat Interesse daran, wer sind die Profiteure. So. Und das, was ich beanstande in dem Buch, ist, dass alle, die versuchen, das zu kritisieren, denen wird halt sofort ein konspirativer Deutungszusammenhang überstülpt. Ja, dann ist das gleich eine Verschwörungstheorie. Und ich wollte eigentlich in diesem Buch den zentralen Punkt machen, dass wir überhaupt, der Begriff Verschwörungstheorie ist ja in diesen letzten 2 Jahren wahnsinnig oft sozusagen einfach mal aufgetaucht. Aber wir brauchen diesen Begriff gar nicht. Es geht wie immer in Krisen um Macht und Interessen und um Profiteure. Und da mal ein bisschen deutlicher hinzuschauen, Maskenskandal und so weiter, das war eben auch ein Anliegen. Und wenn wir sagen, da ist wirklich viel schiefgelaufen und da sind auch Leute, die, was auch immer, ja, wir haben jetzt Zahlen von Tom Lausen über Krankenhäuser, die sich de facto bereichert haben an irgendwelchen staatlichen Zahlungen für Intensivbetten. Ich finde, das gehört aufgearbeitet, genau wie die Mautgebühr von Andreas Scheuer und so weiter, ja. Und das versuche ich einfach mal in die gesellschaftliche Mitte zu bringen.
Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik in Bonn, ist die Autorin. Autorin des Buches »Wer schweigt, stimmt zu« über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie ins Studio gekommen sind, Frau Goro.
Ich bedanke mich bei Ihnen.